Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Urs Morf.
In der zentralchinesischen Provinz Hubei, in Dantiankou, auf einer Großbaustelle. Hier wächst ein riesiger Staudamm in die Höhe. Vorne, auf der Südseite, fließt aus der Talsperre der Han heraus, ein Fluss, der 300 Kilometer weiter unten in der Großstadt Wuhan in den Yangtze-Strom mündet. Hinter dem Damm, im Norden, ein tiefblauer See. Seine Ufer verlieren sich in der Ferne im Dunst. Aus diesem See soll Wasser durch einen Kanal noch weiter nach Norden, bis nach Peking, umgeleitet werden. Denn Chinas Hauptstadt und ihre Umgebung leiden unter drastischem Wassermangel. Das gigantische Projekt ist nach dem Bau des Kaiserkanals und des Drei-Schluchten-Damms das größte Wasserbauvorhaben, das China je in Angriff genommen hat. Ingenieur Chen ist einer der verantwortlichen Bauleiter.
Dieser Damm und der Stausee sind die wichtigsten Teile der gesamten Wasserumleitung von Süd- nach Nordchina. Wir verstärken den bestehenden Damm aus den 1970er Jahren mit Eisenbeton. Wir erhöhen ihn um 15 Meter auf neu 180 Meter über Meer und verlängern ihn auf 3,5 Kilometer. Das steigert das Fassungsvermögen des Sees um knapp ein Drittel. Vor allem aber ist der Pegelstand damit hoch genug, dass das Wasser in einem 1240 Kilometer langen Kanal Richtung Norden fließen kann. Durch die Provinzen Hubei, Henan, Hebei hindurch bis nach Peking. Ohne Antrieb, nur dank der Schwerkraft.
Kurz darauf sucht in einem kleinen Büro ein junger Mitarbeiter des Bauleiters noch weitere beeindruckende Daten heraus.
Die geschätzten Kosten für das gesamte Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekt belaufen sich auf gut 221 Milliarden Yuan. Das sind umgerechnet ungefähr 34 Milliarden Schweizer Franken. Wenn das Projekt fertig ist, fließen im Durchschnitt pro Jahr 14 Milliarden Kubikmeter Wasser von Süden nach Norden.
Eine Wassermenge von 14 Milliarden Kubikmeter jährlich, damit kann man mehr als 5 Millionen olympische Schwimmbecken füllen. Dies in einem Kanal von 1240 Kilometern Länge. Das sind noch 100 Kilometer mehr als die Luftliniendistanz von Zürich nach Palermo. Und das Ganze zu gigantischen Baukosten. Der Grund für das ehrgeizige Unterfangen liegt im Mangel an Wasser in der gesamten Region von Chinas Hauptstadt Peking. Dieser Mangel hat mittlerweile drastische Ausmaße angenommen. Der Wind heult und pfeift, Sandkörner stechen wie Nadeln auf der Haut, dringen in Ohren und Nase ein und reizen die Augen. Ein ausgewachsener Sandsturm auf echten Sanddünen. Nicht etwa in Chinas Wüste Gobi, sondern Luftlinie weniger als 60 Kilometer vom Tiananmen-Platz im Zentrum von Peking entfernt. Hier ist im Norden von Chinas Hauptstadt in den letzten Jahren eine richtige kleine Sandwüste entstanden. Laut Zhang Junfeng ist die Wüste nur ein extremes Symptom eines viel größeren Problems. Der Ingenieur und Umweltaktivist beschäftigt sich seit Jahren mit den Dürrephänomenen in der Großregion Peking. Im Windschutz eines kleinen Betonunterstandes, der für Touristen errichtet worden ist, erklärt Zhang,
Der
Wind trägt den Sand von den westchinesischen Wüsten und aus der Mongolei hierher. Hier neben dem Guanting-Stausee steigen aus dem Flachland Hügel auf, an denen bricht sich der Wind und lagert den Sand ab. Weil hier kaum je Regen fällt und weil die Wurzeln von Bäumen und Sträuchern den tief abgesunkenen Grundwasserspiegel nicht mehr erreichen können, sterben sie unter dem Sand ab und die Wüste wächst.
Die Regierung bekämpft die kleine Wüste zwar, indem sie Auffangnetze für den Sand spannt und bewässert, aber das hat nur bedingt etwas gebracht. Die Wüste wächst weiter und ist jetzt bereits über einen Quadratkilometer groß. Spezialist Zhang sagt,
es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Wüste, Dürre und dem Grundwasserspiegel. Die ganze nordchinesische Tiefebene ist seit jeher eine niederschlagsarme Zone. Seit 15 Jahren regnet es noch weniger als früher, es herrscht Dürre. Aber ausgerechnet in diesem Zeitraum hat in der ganzen Region, aber ganz besonders in Peking, die städtische Bevölkerung stark zugenommen. Diese pflegt einen verschwenderischen Lebensstil. Die Städter übernutzen die natürlichen Wasservorräte massiv. Das hat das natürliche Gleichgewicht zerstört, lässt den Grundwasserspiegel sinken und führt zur Desertifikation, also zur Verwüstung.
Zhang deutet auf den Guangting-Stausee, der 4 Kilometer weiter nördlich in der Sonne glitzert. Der 30 Kilometer lange See wurde in den 1950er Jahren unter Mao aufgestaut für die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt. Laut Zhang hat er aber in den letzten Jahren 90% seines Wasservolumens verloren. Das bestätigen die Bewohner des kleinen Bauerndorfes Guangchuang, das zwischen der kleinen Wüste und dem Guangting-Stausee liegt. Die Bäuerin Tian, eine untersetzte Frau mit kurzgeschnittenen grauen Haaren, erzählt,
der letzte Regen, das war im letzten Herbst. Für das, was wir hier anpflanzen, Mais, Trauben zur Rosinenproduktion und Früchte für den Markt, da hängen wir vollständig von Grundwasserbohrungen ab. Das Wasser im Stausee, das dürfen wir nicht mehr benutzen. Das ist das Trinkwasser der Pekinger. Natürlich wäre es bequemer und vor allem billiger als das Pumpen von Grundwasser. Aber das geht nicht, das ist strikte verboten.
Lü Bin, der in Guangchuang einen kleinen Laden mit Dünger und Saatgut betreibt, stimmt dem zu und fügt an,
natürlich finde ich das ziemlich ungerecht, denn wir haben hier hohe Stromkosten mit den Grundwasserpumpen. Wasser aus dem See zu pumpen wäre einfacher und billiger, aber da kann man nichts machen. Es ist die offizielle Politik.
Längst nicht nur in den Dörfern zwischen der kleinen Wüste und dem Guangting-Stausee müssen die Bauern mangels Regen ihre Pflanzen mit Grundwasser bewässern, sondern das ist in der gesamten an Peking angrenzenden Provinz Hubei so. Der Yongding-Fluss ist der wichtigste Wasserlauf der Großregion. Noch bis in die 1950er Jahre sorgte er regelmäßig für schwere Überschwemmungen. Heute ist er ausgetrocknet. Dörfer, die einst auf Inseln mitten im Fluss lagen, sind heute rund ums Jahr trockenen Fußes erreichbar. Und vielenorts klagen die Bauern, um überhaupt noch an Grundwasser heranzukommen, müssten sie bereits mehrere hundert Meter tief bohren. Wenn in Peking Großanlässe anstehen, wie die Olympischen Spiele von 2008, verschärft sich die Lage jeweils noch. Denn dann werden die Nachbarprovinzen dazu gezwungen, einen Teil ihrer kargen Wasservorräte weiterzuleiten, damit in der Hauptstadt die Wasserversorgung nicht zusammenbricht. Genau dieses Problem soll die Süd-Nord-Wasserumleitung lösen. Zurück zum gigantischen Projekt an eine andere Baustelle, 640 Kilometer südlich von Peking in einem Tunnel, fast 40 Meter unter der Erde und 23 Meter unter dem Grund des Gelben Flusses. Zuerst sind nur aus mehreren hundert Metern Entfernung Bohrmaschinen zu hören. Dann plötzlich ein ohrenbetäubender Krach. Aus einem Schacht wird flüssiger Beton in wannenförmige Wägelchen auf Schienen gefüllt. Wieder an der Erdoberfläche, auf der Krete des steilen Ufers am Gelben Fluss, steht Nan Guoxi, der leitende Ingenieur dieser Baustelle. Dieser Bauabschnitt ist das technisch schwierigste Stück der ganzen Süd-Nord-Wasserumleitung. Hier muss das Wasser, das aus dem sauberen Dantiankou-Stausee in Zentralchina kommt, unter dem Gelben Fluss durchgeführt werden. Das ist wichtig, damit es nicht von den schlammigen Fluten des Gelben Flusses verschmutzt wird. In der Tat ist diese Flussunterquerung ein Meisterstück angewandter Ingenieurskunst.
Das Wasser strömt aus dem offenen Kanal zuerst durch zwei riesige Röhren steil abwärts, bis zu einer Tiefe von 23 Metern unter dem Gelben Fluss. Darauf fließt es 3,5 Kilometer weiter auf einer horizontalen Strecke. Danach wird der Inhalt der zwei Röhren durch den Druck des nachströmenden Wassers auf der anderen Seite wieder in die Höhe gepresst.
Wie Ingenieur Nan weiter erklärt, geschieht das alles ohne jegliche Pumpe, nur in Anwendung des Siphon-Prinzips, wie es weltweit alltäglich auch in Schüttstein- und WC-Abflüssen gebraucht wird. Ingenieur Nan sagt, seit Oktober 2005 werde an dieser Etappe gebaut, die zwei Röhren seien jetzt praktisch fertig. Wenn plangemäß im Oktober 2014 die ganze Süd-Nord-Umleitung in Betrieb genommen werde, sollten in jeder Röhre zwischen 265 und 320 Kubikmeter Wasser pro Sekunde unter dem Gelben Fluss durchfließen. Als Ingenieur an diesem technischen Pionierprojekt teilzunehmen, das für das Vaterland so wichtig sei, erfülle ihn mit viel Stolz. Technische Pionierleistungen, Nationalstolz. Die Süd-Nord-Wasserumleitung hat aber auch Folgen. Wegen der Vergrößerung des Stausees von Dantiankou verlieren in den zwei Provinzen Hubei und Henan insgesamt 340.000 Menschen ihre Wohnstätten und werden zwangsumgesiedelt. Bei diesen löst das Wasserumleitungsprojekt teilweise alles andere als Stolz aus. Beispielsweise bei Wang Mingyou in Dantiankou, einem rüstigen 60-Jährigen mit von der Sonne ledrig gegerbtem Gesicht.
Ich bin extrem unzufrieden. Das neue Haus ist miserabel gebaut und es ist nicht gut gelegen. Zu weit weg von den Baustellen, wo ich mich jetzt als Taglöhner verdingen muss. Die Situation ist unerträglich.
Er erzählt verbittert, früher habe er ein stattliches Bauernhaus gehabt, Scheunen und Dachböden mitgezählt, 12 Räume. Dazu hatte er knapp einen Hektar Land gepachtet, das mit Orangenbäumen bepflanzt war und auf dem 2 Dutzend Kühe weiden konnten.
Weil das Land nur gepachtet war, habe ich bisher noch keinen Ersatz bekommen. Man hat mir nur das neue Haus gegeben und mich auf später vertröstet, wenn neues Land urbar gemacht sei. Zudem bekomme ich jetzt eine lebenslange Rente von 600 Yuan im Jahr, knapp 100 Franken. Vorher habe ich aber fast 100-mal mehr verdient. Am meisten vermisse ich die Kühe. Ich musste sie verkaufen, weil man am neuen Ort kein Vieh mehr halten darf. Angeblich aus hygienischen Gründen.
Ähnlich verzweifelt ist Bäuerin Shu. Sie spaziert auf ihren ehemaligen Feldern herum. Eine idyllische Lage zwischen bewaldeten Hügeln und großartiger Aussicht auf den Stausee. Aber zu nahe an diesem dran. Spätestens in 2 Jahren wird das Wasser ihr Land verschlucken. Zuerst sagt die Bäuerin, sie sei recht zufrieden. Das neue Haus sei komfortabel und gut gelegen. Allerdings habe sie ihr Ersatzland noch nicht bekommen, obwohl es ihr schon im letzten Herbst versprochen worden sei. Das mache ihr Sorgen. Doch dann bricht die Bäuerin plötzlich in Tränen aus und beginnt zu schluchzen.
Wenn es ist, ist es ein guter Tag. Ich hoffe, es ist nicht so gut.
Selbst wenn ich wirklich das Ersatzland bekommen sollte, so schön wie hier, wird das niemals sein mit all den Obstbäumen, den Viehweiden und fruchtbaren Feldern. Das gibt es nicht nochmals, völlig unmöglich. Und ich habe Angst, dass meine Kinder mich wegen der neuen Lage verlassen, dass sie als Wanderarbeiter in die Stadt ziehen.
Sie schluchzt erneut.
Früher haben wir alles selber gehabt, eigenen Fisch, eigene Eier, eigenes Fleisch und eigenes Getreide und Gemüse. Damit ist es jetzt vorbei. Alles muss ich kaufen. Die Süd-Nord-Wasserumleitung hat mein ganzes Leben durcheinander gebracht.
Ganz anders geht es dem 33-jährigen Chang Shu-jun. Er bewohnt in einem völlig neu gebauten Umsiedlerdorf zusammen mit seiner Frau und seiner einjährigen Tochter ein Dreizimmerhaus. Küche und Bad sind topmodern und machen einen sehr komfortablen Eindruck. Er sei eigentlich ganz zufrieden mit der neuen Situation, sagt Cheng. Für die meisten der Jungen seien die neuen Häuser in Ordnung. Aber es stimme schon, viele der älteren Menschen hätten Mühe mit der Umsiedlung. Das einzige Problem sei, dass die Umsiedler hier etwas weniger Land hätten als früher.
Aber auch das ist nicht wirklich schlimm, denn die meisten heutigen Jungen wollen sowieso nicht auf den Feldern arbeiten. Wir ziehen lieber als Wanderarbeiter in die Städte. Und dafür ist es hier sogar viel besser als früher am alten Ort. Hier hat es viel mehr Straßen und öffentliche Busse als vorher im abgelegenen Bergdorf. Für uns Junge ist die Umsiedlung geradezu ein Glücksfall. Aber für viele Alte ist es ganz anders. Für die ist der Verlust des alten Wohnsitzes nur schwer zu überwinden. Vor allem auch, weil in unserer chinesischen Tradition die Grabstätten der Vorfahren enorm wichtig sind.
Manche dieser Menschen sind eindeutig verzweifelt. Aber es gibt auch viel Optimismus. Chinas Behörden haben dazugelernt, nach der Umsiedlung von über 1 Million Menschen in den 1990er Jahren beim Bau des Dreischluchtendammes. Von diesen leben Tausende noch heute in äußerst prekären Verhältnissen. Zudem verschwanden damals Millionenbeträge aus den Umsiedlungsbudgets in den Taschen von korrupten Beamten. Dieses Mal hingegen bemüht sich der Staat offensichtlich, die Zwangsumsiedlung so human wie möglich durchzuführen. Die jetzt erbauten Einfamilienhaussiedlungen sind hübsch und komfortabel. Auch hat man stets ganze Dorfgemeinschaften zusammen umgesiedelt, um die alten Nachbarschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. In Hunan hat die Provinzregierung sogar einen psychologischen Dienst eingerichtet, der den Umsiedlern helfen soll, die Entwurzelung zu überwinden. Trotzdem bleibt die Umsiedlung natürlich eine Zwangsmaßnahme, von der die meisten Betroffenen lieber verschont geblieben wären. Manche von ihnen werden sich von der Entwurzelung nie erholen. Doch offen gegen die Süd-Nord-Umleitung zu opponieren, getrauen sie sich nicht. Dennoch stößt das gigantische Projekt auch im Inland durchaus auf Kritik und Skepsis. Einer von denen, die ökologische Bedenken haben, ist der 71-jährige pensionierte Geschichtsprofessor Li Zhuhe. Er gehört zu den indirekt Betroffenen, denn er lebt in der Stadt Xiangfan, die 100 Kilometer unterhalb des Danjiankou-Dammes am Fluss Han liegt. Der Professor erzählt,
20 Jahren ich vor 20 Jahren zum ersten Mal hörte, dass unser Wasser nach Peking umgeleitet werden solle, habe ich das als Ehre für unsere Region, für unseren Fluss empfunden. Ich war so stolz darauf, dass ich gleich meine Studenten zum Ufer des Han geführt habe. Dort haben wir dann gemeinsam mit den Händen Wasser aus dem Fluss geschöpft und getrunken.
Später aber habe er gemerkt, dass das Abzapfen von Wasser für Peking negative Auswirkungen auf den Han-Fluss haben werde. Denn wenn der Fluss weniger Wasser führe, verringere sich seine Fließgeschwindigkeit und damit auch seine Selbstreinigungskraft. Daraufhin hat Professor Li eine NGO namens Grüner Han-Fluss gegründet. Die setzt sich dafür ein, dass die Gebiete unterhalb des gigantischen Staudammes von den nordchinesischen Nutznießern des Projektes angemessen entschädigt werden. Der Professor ist heute der Ansicht, eine Wasserversorgung für den Norden und ein sauberer Han-Fluss seien Ziele, die sich durchaus miteinander vereinbaren ließen. Aber um sie zu erreichen, bräuchten Gemeinden am Han-Fluss Finanzhilfe. Denn sie müssten Kläranlagen bauen, um das Nachlassen der Selbstreinigungskraft ihres Wasserlaufes kompensieren zu können. Auf die Frage, ob denn bisher versprochene Entschädigungszahlungen nicht ausreichten, antwortet Professor Li ausweichend. Wohl, weil er weiß, dass Bürgerinitiativen in China noch etwas sehr Neues sind und nicht immer toleriert werden und dass offen geäußerte Kritik gefährliche Folgen haben kann. Er lässt aber durchblicken, dass er mit der gegenwärtigen Lage noch nicht vollauf zufrieden ist. Offen skeptisch in Bezug auf die Erfolgschancen des gigantischen Wasserumleitungsprojektes ist hingegen der Pekinger Dürrespezialist Zhang Junfeng. Er sagt,
das Gute daran ist, dass von der Süd-Nord-Umleitung zuallererst die Dürreprovinz Hebei profitieren wird. Sie bekommt durch das Umleitungsprojekt sogar mehr Wasser als Peking. Obwohl dann in der Provinz vor allem die Städte mehr Wasser haben werden, gibt es doch Hoffnung, dass in Hebei der Grundwasserhaushalt stabilisiert werden kann. Insgesamt aber wird das Projekt die Wasserprobleme von Peking und Umgebung nur vorübergehend lindern können. Wenn nicht die gesamte Bevölkerung ihr Verhalten ändert, so wird uns das Problem in ein paar Jahren noch viel schlimmer heimsuchen. Wenn die Städte weiterhin auf Kosten der Bauern die kargen Wasserreserven verbrauchen, so könnte das sogar die Sicherheit der Nahrungsmittelproduktion im Großraum Peking gefährden.
Ähnliche, wenn auch weniger radikale Skepsis, zudem gepaart mit einem Schuss von technokratischem Optimismus, verbreitet sich offenbar mittlerweile auch in Kreisen der Kommunistischen Partei. Jedenfalls schrieb letzthin sogar das Parteisprachrohr, die Pekinger Volkszeitung, die Süd-Nord-Umleitung werde das Dürreproblem nur lindern, nicht lösen können. Es gelte jetzt aber, die gewonnene Zeit zu nutzen. Andere Mittel müssten gesucht werden, um die trockene nordostchinesische Tiefebene mit mehr Wasser zu versorgen. Beispielsweise mit dem Bau von riesigen Meerwasserentsalzungsanlagen in den Küstengebieten. Bleibt zu hoffen, dass neue, möglichst ökologische Wege auch wirklich gefunden werden können. Sonst wären die ganzen Kosten der gigantischen Süd-Nord-Wasserumleitung und die Opfer der 340.000 Umsiedler im Stauseegebiet umsonst gewesen. Und China wäre dann wohl dazu gezwungen, den Regierungssitz anderswohin zu verlegen. Aber wenn es schon schwierig ist, 340.000 Menschen in Zentralchina umzusiedeln, wie soll es da möglich sein, für die gesamte Hauptstadt Peking mit ihren 19 Millionen Einwohnern neuen Lebensraum zu finden?
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.